ARD.
Werder kriegt die Meisterflatter, lese ich hier gerade in der Bild. Und aus München kommen wieder flotte Sprüche.
Wir haben jetzt wieder Meisterschaftsluft geschnuppert. Das heißt, wir sind wieder heiß, die Mannschaft brennt und von daher sind 3 Punkte Pflicht für uns.
Und ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Ich bin selbst nervös vor 20 Jahren. Aus 11 Punkten Vorsprung sind innerhalb von 2 Wochen 7 geworden. Und das Spiel gegen Freiburg vergangene Woche war nicht gut. Klaus Allofs kann mich damals auch nicht beruhigen.
Alle, die jetzt nicht unbedingt Werder-Fans sind, wünschen sich natürlich auch so ein bisschen, dass noch ein bisschen Spannung reinkommt. Und so macht man sich Gedanken in diese Richtung, dass wir eventuell nervös werden könnten. Wir haben, das muss man ja auch zugeben, wir haben nicht diese Routine, was eben jetzt ein Kampf um die Meisterschaft angeht. Da könnte man vermuten, dass wir vielleicht nervös werden, aber das ist nicht der Fall. Wir haben einfach eine gute Mannschaft und wenn man eine gute Mannschaft hat, dann ist, glaube ich, auch dieses Selbstvertrauen in genügender Form da und dass man eben auch mit so einer, ich will nicht sagen schwierigen Situation, aber dass man auch mit einer Situation fertig wird, wo ein Vorsprung eben geringer wird.
Und in dieser Woche vor 20 Jahren sieht es lange danach aus, als könnte der Vorsprung weiter schrumpfen.
Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded.
Die Stimme kennt ihr, hört ihr nachher noch länger.
Hallo, hier ist Jan Delay.
Dies ist ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kasserlet. Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Wir erleben die schönste und aufregendste Werder-Saison ever gemeinsam noch einmal. Seit Anfang August schon erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Noch bis zum Pokalfinale Ende Mai. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Abonniert ihn, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge da ist. Und da, wo es geht, bewertet uns gerne. Bevor ich euch mitnehme zu Jan Delay nach Berlin, sind wir aber erstmal gemeinsam in Frankfurt. Ah nee, Quatsch, erst noch auf Schalke.
Das wissen wir alle, dass in Gelsenkirchen scheiße ist, das wissen wir alle.
Entschuldigung, hat er gerade gesagt, dass Gelsenkirchen scheiße ist? Da fand ich Ailtons Ausdrucksweise aber ein bisschen ansprechender.
This is a disaster. Disaster, disaster, disaster.
Und das ist auch in dieser Woche noch ein Thema in Gelsenkirchen, aber gar nicht nur böse. Eine Radio Bremen-Reportage belegt, so schlecht finden die Schalker den Ailton gar nicht.
Ist ja sympathisch so, ne? Ich verfolge ihn ja auch im Fernsehen und so.
Ailton spielt schon, ist ein guter, ist das unzweifelhaft, ist einer der Besten, den wir hier haben.
Ich habe jetzt nicht alles verstanden, aber ich glaube, es war nett. Und Ailton gibt ein Wohnsitzbekenntnis ab.
Ich muss nach Gelsenkirchen, gucke ein Haus und wäre ein schönes Haus, von mir und von meiner Familie, ist nur kein Problem. Man muss, ich weiß nicht, kaufen oder Miete und muss im Sommer noch wechseln.
Seht ihr, haben wir das auch geklärt. Am 10. April 2004 spielt Werder auf der Baustelle Waldstadion in Frankfurt. Die Arena wird wie viele umgebaut für die WM 2006. Die Gegengerade besteht im Moment nur aus grauem, nacktem Beton. Das Dach fehlt noch komplett. Zu Frankfurter Rapmusik spazieren die Spieler auf den Rasen.
Es waren einmal 11, jetzt sind es nur noch 7. 7 Punkte Vorsprung für die Bremer auf die Bayern. Und ganz Fußball-Deutschland rechnet und rätselt. Geht da vielleicht doch noch was im Titelkampf?
Ja, mal gucken. Werder spielt wie fast immer in grün-orange mit weißen Hosen und Ringelsocken. Angeführt von Kapitän Frank Baumann, Torwart Andi Reinke im roten Trikot und Valerian Ismail, die sich auf die Spielchen aus München nicht einlassen wollen, sagen sie damals.
Wir rechnen auf keinen Fall.
Kein Nervenflattern.
Wir nicht, wir?
Nein, kein Nervös. Niemand hat gedacht, Bremen ist Erste nach 27 Spieltagen. Und für uns, das ist toll und wir haben keine Angst.
Ich sitze zeitgleich in der übelsten Kaschemme auf Norderney. Da bin ich für einen Kurztrip über Ostern und nehme die erstbeste Kneipe, um Bundesliga zu gucken. Die ist voll mit vollen Männern, die niveaulose Sprüche raushauen. Aber immerhin läuft hier die Konferenz. Und das ist an diesem Nachmittag auch gut so. Zeitgleich spielen die Bayern gegen Schalke. Da steht es früh 0-1 und dann 1-1. In Frankfurt wird es erst kurz vor der Pause hitzig.
Ja, und hier ist mächtig etwas los. 2 rote Karten gab es gerade eben nach einem Zweikampf. Zwischen Davala und Amanatidis sind die beiden aneinander geraten. Davala hat mit dem Kopf nach Amanatidis gestoßen und dann hat Amanatidis zurückgeschlagen und Davala ist zu Boden gegangen. Also 2 Platzverweise, jetzt 10-10 und das Spiel ist nach wie vor unterbrochen. Also Hektik pur in den Kampf, Abstieg gegen Meisterschaft und Sie hören das Pfeifkonzert.
Davala spielt erst den sterbenden Schwan, trottet dann vom Platz. und ist hinterher einsichtig.
Natürlich, aber man ist ja auch im Eifer des Spielgefechts ein bisschen drauf, also elektrisch geladen. Das hätte nicht sollen sein, natürlich hätte ich vielleicht auch zurückziehen müssen.
Das lässt Alaufs aber so nicht durchgehen.
Dann werden wir in Ruhe auch nochmal drüber reden müssen, weil ich denke, dass das für einen erfahrenen Spieler, wie er einer ist, der schon viele Dinge mitgemacht hat, ist das eigentlich nicht zu akzeptieren. Da muss man sich schlauer verhalten.
Und im Grunde ist es ein tragischer Moment. Für Davala ist es das letzte Spiel in dieser Double-Saison. Er wird für 4 Spiele gesperrt und muss danach verletzt zugucken. In der zweiten Halbzeit gingen die Bayern gegen Schalke in Führung.
Und heute fallen, da lege ich mich fest, noch viele Tore. Und ich sage es Ihnen jetzt gerne, die Bayern sind im Kampf um die deutsche Meisterschaft bis auf 5 Punkte an den SV Werder Bremen herangekommen. Das nach derzeitigem Stand. Wir gehen in unsere Bundesliga-Konferenz. Bayern gegen Schalke. Günther Koch macht den Anfang.
Ja, also wenn das so weitergeht, Bayern führt mit 2:1, zweimal Roy, mach's nochmal Makai. Einmal, das war der Führungstreffer, Sven Vermandt. Verwandelter Strafstoß, aber Schalke ist stark. Die Blauen, sie kommen, sie lassen nicht locker und sie holen eine Ecke raus. Also Bayern führt heute am Ostersamstag gegen Schalke mit 2:1, aber hier ist noch alles möglich.
So wie in Frankfurt.
Hier steht es 0:0, aber es kippt jetzt so ein bisschen, nachdem die Frankfurter über die gesamte Spieldauer spielbestimmend gewesen sind und viel, viel mehr Möglichkeiten hatten, werden jetzt die Bremer stärker, so als hätten sie gehört, dass die Münchner führen. Und jetzt müssen sie den Schalter umlegen, mehr tun, und das tun sie auch.
Ja, und Thomas Schaaf wechselt radikal aus. Ailton, Klasnic und Miku müssen runter.
Es geht hier um unser Spiel, um unsere Leistung. Es geht nicht um Namen oder sonst was, sondern es geht darum, dass wir ein gutes Spiel abliefern. Und wenn wir Probleme haben, wenn was nicht so gut funktioniert, dann muss man schauen, was man noch realisieren kann, was man vielleicht verändern kann. Ob es dann besser wird, muss man dann eben sehen.
Es wird besser in der Schlussphase. Bei mir auf Norderney flimmert oben in der Ecke der Kneipe immer noch die Konferenz. Und bei den unangenehmen anderen Gästen um mich herum verkneife ich es mir, jetzt laut zu werden.
Gefahr vor dem Tor für Werder Bremen. Da ist Gela, aber da ist auch Staltieri. Mensch, ist der wachsam gewesen. Klasse hat er das gelöst, der Kanadier. Hinten eine brenzlige Situation. Und auf der anderen Seite ist jetzt der kleine Valdez unterwegs. Er läuft an Schur vorbei. Er läuft in den 16er. Das muss Elfmeter geben. Und das gibt Elfmeter. Foul von Schur an Valdez.
Ja, das war ja... Das sage ich ja heute wieder. Ich konnte nur, oder meine Qualität waren Laufen und Kopfball. Und wenn ich laufen kann, dann lass mich einfach laufen, weil das war meine Stärke, sage ich mal. Und daran glaubte ich auch immer, an meine Stärke. Und da, als wir den Elfmeter bekommen, da wusste ich auch, dass ich auch wieder ein Teil da geholfen habe. Und dass Ismael dann die Verantwortung genommen hatte, war auch für uns klar.
Und die Riesenmöglichkeit für Werder Bremen in Führung zu gehen. Ich schau mal auf die Uhr. 12 Minuten vor dem Ende, 78. Spielminute. Und der eigentlich Elfmeter schießt für Werder in dieser Saison, der ist gar nicht mehr auf dem Platz. Das ist Ailton, der ist rausgenommen worden. Ailton also draußen und Charisteas traut sich nicht zu schießen. Und jetzt kommt von hinten Valerien Ismael, der Franzose.
Normalerweise Ailton schießt erste und Johan zweite, aber beide waren ausgewechselt und ich wollte unbedingt gewinnen dieses Spiel und ich habe gesagt, okay, ich schieße diese Elfmeter.
Valerien Ismael wird gestört von einem Frankfurter Spieler von Preuß. Gegen den Elfmeter gibt es nichts zu deuteln. Der Ball liegt an der Elfmeterpunkt. Nikolov springt noch ein paar Mal auf und runter. Er läuft an, er schießt, Tor! Ismael, 1:0 für Werder! Der Junge behält die Nerven. Er zeigt das, was er die ganze Saison über gezeigt hat. Nervenstärke par excellence. Und auch jetzt in diesem Spiel für Werder könnte es das siegbringende Tor sein bei Eintracht Frankfurt.
Ismael trifft oben rechts und läuft nach links, zerrt immer wieder an seinem Trikot und legt mit der anderen Hand seinen Zeigefinger auf den Mund. Rückblickend ist für ihn dieses Spiel vielleicht sogar auch genau dieser Moment, der Augenblick, indem er zum ersten Mal ganz fest an die Meisterschaft glaubt, hat er mir gesagt.
Ja, das war da das Spiel, wo wir selbst gesagt haben, okay, jetzt machen wir das Spiel mit. Jetzt haben wir gesagt, okay, jeder hat geredet, jeder hat gesagt, oh, guck mal, die brechen ein, guck mal, die sind nicht mehr so souverän, die gewinnen nicht mehr jetzt 5-6-0. Jetzt war die Antwort richtig, ein richtiger Zeitpunkt, so okay, ey, eigentlich, es geht nur um 3 Punkte, ob du 5-0 oder 1-0 gewinnst, du kriegst nur 3 Punkte. Und das war in unserem Kopf. das war uns klar. Und dieses Spiel hat uns geholfen, auch das klar zu machen. Weil wir hatten ja auch, wie ich gesagt, die Messlatte so hochgelegt, dass wenn wir 1-0 gewonnen haben, wir waren nicht zufrieden, weil wir wollten mehr Tor schießen. Aber dann haben wir gemerkt, wie gut das ist. Du gewinnst 1-0, das sind 3 Punkte, aber das ist wichtig, um erstmal da zu bleiben, wo du bist. Und das war so ein bisschen der Game Changer in unserem Mindset, wo wir dachten, okay, Hauptsache wir gewinnen. Ja, das ist, wir tun alles, dass wir gewinnen mit unserer Idee. Aber wenn es darauf ankommt, dann sind wir auch bereit, das Minimum zu nehmen.
Und das Minimum ist an diesem 10. April 2004 ein 1-0.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Fußball. Werder Bremen hat am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg in Frankfurt seinen klaren Vorsprung an der Tabellenspitze verteidigt. Verfolger Bayern München legt nach dem Erfolg gegen Schalke weiter auf Champions-League-Kurs.
Und weiter 7 Punkte hinter Werder bei nur noch 6 Spielen. Laute Ansagen aus Bremen kommen trotzdem nicht.
Sie haben ja bisher Ihren Spielern verboten, von der deutschen Meisterschaft zu reden.
Das stimmt nicht. Das ist völliger Blödsinn.
Also dürfen die das jetzt offen tun, oder?
Die Spieler können sagen, was sie wollen. Und sie müssen dafür gerade stehen. Das habe ich immer gesagt. Wenn ihr etwas äußert, dann müsst ihr euch daran messen lassen. Und wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg haben, aber dass wir gute Chancen haben. Und wir haben heute wieder gewonnen.
So sieht's aus. Und Fabian Ernst sagt,
du musst hier den Mund abputzen und dich auf nächstes Wochenende konzentrieren.
Ja, und übrigens haben die Bayern neue Märkte erschlossen.
Es dachten alle, in dieser Saison, da steht der FC Bayern München ohne eine einzige Trophäe da. Und jetzt? Jetzt haben sie doch noch eine. Und was für eine. 1,20 Meter ist er hoch, der Wüstenpokal, den die Bayern unter der Woche in Doha gegen die Katar Allstars gewonnen haben. Und da trafen sie unter anderem auf die ehemaligen Kollegen Stefan Effenberg und Mario Basler.
Nächste Station. Berlin Hauptbahnhof.
Und jetzt nehme ich euch mit in die Hauptstadt. Nicht in das Berlin von 2004, da sind wir ja in ein paar Wochen, sondern in das Berlin von heute. Ich bin verabredet mit einem der prominentesten Werder-Fans.
Hallo, hier ist Jan Delay.
Der ist seit mehr als 40 Jahren Werder-Fan und das als Hamburger. Wir treffen uns bei Universal, seinem Label. Das ist direkt an der Eastside Gallery, also an den Überbleibseln der Berliner Mauer. Im Erdgeschoss ist eine Lounge, in der wir schnacken können. Und über die Double-Saison weiß Jan Delay gar nicht mehr so viel.
Und ich habe mehr, wenn ich jetzt zurückdenke, mehr Charisteas als Europameister im Kopf 2004 als Charisteas als deutschen Meister. Komischerweise.
Aber aus der Mannschaft wirst du...
Und Otto Rea gefallen.
Stimmt. Aber aus der Mannschaft wirst du ja schon ein paar haben, wo du denkst, okay, das ist schon ein guter Teil von Werder-Geschichte.
Volles Brett. Also Ailton ist für immer für mich ganz oben in meinen Top 5. Ja, ja, auf jeden Fall. Und die Mannschaft ist ganz krass. Also die kriege ich vielleicht sogar noch zusammen. Also neben Aito und Aydin Miku natürlich auch Top 5 und unerreicht. Klasnić, ganz krass. Auf jeden Fall Top 10. Baumann.
Ja.
War Borowski schon da?
Ja, Borowski war da.
Aber er war noch nicht feste Kraft.
Nee, er wurde dann aber im Laufe der Saison eine große Nummer.
Ja, okay. Ja, das sind so, glaube ich, die aus der Mannschaft, aus der Zeit bei mir eingebrannt sind.
Ja. Ihr wart damals sehr erfolgreich mit den Beginnern. Blast Action Hero war euer erstes Nummer 1 Album. Mhm. Das kam am 1. September 2003 raus. Just in der Woche, als Werder damals das erste Mal Tabellenführer war.
Das ist ja mal Anfang der Saison auch nicht schwierig. Das wissen wir ja alle. Ja, Entschuldigung.
Ja, nee, das war nur mal so ein Kommentar dazu.
Für mich war, also jetzt als Beispiel dafür, weshalb vielleicht auch eben, dass dieses Meister-Double-Jahr nicht so bei mir abgesaved ist, dass diese Woche war halt so krass, weil wir waren in einer Woche, waren wir das erste Mal wir für uns auf 1 und überhaupt eine Deutsch-Rap-Band auf 1. Und Eimsbusch ist insolvent gegangen, also pleite, in der gleichen Woche.
In der gleichen Woche?
Ja, also der offizielle dieses... So jetzt Insolvenz, ja. das war in der gleichen Woche.
Das war euer Label, ne? Oder was war das?
Genau.
Ja.
Also aber nicht das, es war nicht das Label, wo die Platte rauskam, sondern es war quasi das Label, was wir gegründet hatten nebenher, um unseren eigenen Kram zu machen, um zu machen, worauf wir Bock haben und um unsere Homies zu supporten.
Du bist Hamburger, aber Werder-Fan.
Ja.
Für viele gar nicht abwegig, aber für manche dann doch vielleicht. Wie kam das?
Das hat ein paar Gründe. Der erste Grund... ist, mein Papa ist aus Oldenburg und als kleiner Junge ist man oft bei seinen Großeltern. Und Oldenburg, also Bremen ist ja die Vorstadt von Oldenburg, deshalb ist in Oldenburg Werderland. Zweiter Grund, das ging für mich quasi, Fußball ging los mit der ersten Klasse und dann gleich Bundesliga und Panini-Album. Und im Panini-Album gab es kein St. Pauli. Da gab es halt nur Bayern, HSV, Werder, Gladbach und den ganzen Kram. HSV, jetzt Punkt 3, bin ich hingegangen, weil ich natürlich auch die Spieler, weil ich war Rummenigge-Fan, Rummenigge und Völler. Und ich wollte natürlich Rummenigge sehen und dann bin ich ins Volksparkstadion gegangen, Westkurve, Stehplatz. Und um 3:30 zum Anstoß war dann um uns rum schön Hitlergruß. Mhm. Also so die HSV-Löwen, Fokuhila, Jeansweste, Patches all over, auch immer so Nazi-Patches, also so, oder so angenazierte Patches. Und ja, ich habe das als kleiner Junge schon gecheckt, weil ich halt aus einem politischen Haushalt komme. Und das fand ich eklig und ätzend. Und das war der dritte Punkt. Eigentlich war das der erste Punkt. Mhm. Und der vierte, ich fand Rehagel und Völler, also Völler, Rudi Völler war, das war mein Hero einfach. Rehagel fand ich auch super. Und Punkt 5, ich fand die Klamotten viel geiler. Ich fand die Puma-Schuhe cooler, ich fand die Werder-Puma-Hosen mit dem weißen Streifen an der Seite, der unten so ein bisschen sich öffnet.
Ja.
Die grüne Hose, ich fand das alles so cool. Ja, und die 5 Punkte haben dazu geführt, dass ich Werder-Fan wurde und nicht Fan einer Hamburger Mannschaft.
Waren das diese alten Trigema-Trikots, ne? Diese mit diesem etwas helleren Grün wahrscheinlich,
Ich meine, vorne drauf war Porters.
Ja, okay, kann man.
Was auch immer das war.
Porters.
Das weiß ich bis heute.
Hier, Renovierungspartner Nummer 1, also offensichtlich irgendeine Innenreinrichtung oder so.
Hättest mir jetzt alles sagen können, ich weiß bis heute nicht, was war. Ich meine, dass das damals, ich bin mir aber nicht 100% sicher.
Aber warum Werder? Was hat die Liebe zu Werder entfacht?
Also was mich an Werder fasziniert und weshalb ich Werder-Fan bin, unabhängig davon, dass ich Hamburger bin, ist einfach, dass ich, glaube ich, schon als Kind gespürt habe, unterbewusst, dass von Werder so, dass das so offene Arme sind und nicht so verschränkte, ausgrenzende Arme und dass sie sehr, ich kannte das Wort tolerant bestimmt noch nicht, aber eben dass alle Leute aller Couleur herzlich willkommen sind und dass man gerne lacht und gerne Spaß hat und nicht alles so bierernst ist und kein Zorn und kein Hass, sondern einfach positive Vibes und dazu noch, wenn es dann klappt, richtig geiler Fußball, der derbe Spaß macht. Und das Ganze so, dass es nie wirkt, als ob das was Gewolltes ist, sondern dass das von selbstverständlich von innen einfach kommt. Und wenn sowas über so eine lange Zeit, so viele Jahre immer wieder so ist, dann führt das auch dazu, dass die Leute sich damit identifizieren, die genauso sind und dass quasi das, was auf dem Platz sitzt und steht, sich sehr ähnelt mit dem, was auf den Rängen sitzt und steht. Ein bisschen ähnlich wie mit so Hundebesitzern und ihren Hunden, die sich krass ähneln irgendwann und mit der Zeit immer mehr. Dass da so eine Symbiose entsteht und man merkt, das eine steht wirklich für das andere und nichts ist aufgesetzt. Und selbst wenn, klar, natürlich gibt es auch immer Spieler, die kommen und die passen da nicht wirklich rein und dann sind die nach 2 Jahren wieder weg, aber so, dass man quasi, wenn man dann auch natürlich die grüne Fanbrille auf hat, aber irgendwie auch den Eindruck erhält, dass fast alle Spieler, die kommen und selbst wenn sie nur für 2 Jahre bleiben, irgendwie was von diesem Werder-Geist und diesem Werder-Ding, was ich gerade beschrieben habe, mitbekommen. Mhm. Also nicht mitbekommen im Sinne von, dass sie es mitkriegen, sondern dass sie es mitbekommen im Sinne von, dass sie das aufnehmen und irgendwie umsetzen oder dass sie auf jeden Fall noch in 10 Jahren, wenn irgendjemand sie da fragt, genau sowas erzählen werden, was sie damals in Bremen begeistert hat oder so.
Ja, man ist ja als Bremer nicht mehr so ganz objektiv, wenn man seinen Verein beschreiben soll.
Aber das was ist man ich, als ja, kein, nee. Niemand von, als kein Fan nee, nee, von genau. irgendeinem Verein.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass viele, die von außen so auch mit mir Kontakt haben oder Arne Zeigler hat das auch mal gesagt, dass so Journalistenkollegen, die bundesweit berichten, immer wieder sagen, Bremen ist schon besonders. Es ist so eine warme Atmosphäre, es ist ein gemütliches Stadion und man ist einfach irgendwie gerne da, ne?
Ja.
Ja. Wie oft bist du im Stadion?
Viel zu selten. Ich bin vielleicht zweimal im Jahr im Stadion.
Okay. Aber es ist immer unabhängig vom Ergebnis irgendwie schön.
Ja.
So, ne?
Ja. Ich habe auch meistens das Glück, dass die Ergebnisse eigentlich immer geil sind, wenn ich da bin. Also, ja, keine Ahnung, gibt auch mal ein 0-1 gegen Leverkusen oder so, aber ich habe jetzt noch nie, also selbst so die letzten Niederlagen, wo ich war, zum Beispiel, wie geil war bitte, ja, das war krass, ey. Das Spiel gegen Bayern, DFB-Pokal, Halbfinale? War es Viertel oder Halbfinale?
Ich glaube Halbfinale, ja.
Das, wo sie das 0-2 ja, aufgeholt haben und ja. Das ganze Stadion, das war so krass. Und ich bin mit einem sehr, sehr langen Kumpel da gewesen, der halt hart HSV-Fan ist, der das erste Mal da war und das alles gesehen hat und meinte, ey, krass, krasse Stimmung, krass ja. Und so. Und als dann wer hat das 1-2 gemacht?
Das weiß ich nicht mehr, aber es
war egal, aber Rashica, als das fiel, ja. Meinte ich so, und das ganze Stadion war so laut und du hast von da oben, habe ich gesehen, wie die Bayern, die wurden blass. Weil es war so laut und es war so geil einfach. Das war so ein krasses Spiel. Und wir am Ende ging es scheiße aus, aber ist egal. Ja. Weil es war so ein geiles Spiel einfach.
Das war übrigens, also weil wir eben über laute Momente gesprochen haben, ich glaube, das war noch krasser. Also ich glaube, dass das Stadion wirklich, das Stadion dachte, so einen halben Meter nach oben gegangen
ja, im Moment. Ja, voll. Und ich meinte zu meinem Kumpel so, ey, pass auf, jetzt kommt das 2-2, ich schwör's dir. Aber du hast gesehen, die waren gelähmt. Das war alles ja. Und dann innerhalb von 2 Minuten,
baff. Ja, Anstoß. Und dann hat Werder den Ball geholt und dann ist, glaube ich, Hummels noch im Rückwärtslaufen hingefallen und die waren völlig perplex.
Genau, da ging nichts. Die waren blass und gelähmt.
Ja, ja, das war echt ein krasser Moment. Also,
und dann dieser scheiß Elfer,
Alter. Ja. Ja, aber das sind trotzdem so Momente, die irgendwie trotzdem hängen bleiben. Ne?
Also, das ist und das meine ich mit Niederlagen. Also selbst bei den Spielen so in den letzten Jahren, wo ich da war, selbst wenn es eine Niederlage war, habe ich das Glück gehabt, einfach, dass es ein geiles Spiel war.
Ja. Rudi Völler war der Hero, sagtest du. Du hast eben von den Top 5 gesprochen. Wer sind denn deine Top 5? Also
Miku, naja,
Ayrton?
Also auf 1 ist Rudi Völler. Auf ewig.
Ja.
Auf 2 ist einfach wegen der Type Basler. Auf 3 ist Ayrton. Nur dann wird es schwer.
Aber Miku zählt schon dazu.
Miku kommt da rein. Ja. Diego kommt da rein. Ah nee, Pizarro. Oh,
ja,
also, nee, Quatsch. Also, Völler ist auf 1, Pizarro ist auf 2. Auf 3 kommt Özil. Auf 4 kommt Basler. Und auf 5... Nee, Quatsch, auf 4 kommt Ayrton. Auf 5 kommt Basler. So, und dann würde 6 wahrscheinlich irgendwann schon Tim Wiese kommen. So, meine Auswahl mag nicht politisch korrekt sein, aber wir reden hier vom Fußball und wir reden von Glam.
Entscheidend ist auf dem Platz.
Ja.
Wie war es denn oder ist es als Hamburger in Hamburg Werder-Fan zu sein? Musst du dir auch was anhören oder eigentlich hast du ja viele Argumente geliefert bekommen damals?
Ja, also klar muss ich mir oft was anhören, aber meistens eigentlich nur von den Leuten von außerhalb, die halt fragen, weil in Hamburg weiß das sowieso jeder inzwischen und das wird auf so einer Humorebene meistens abgehakt. Also ich bin Gott sei Dank noch nie in eine Situation gekommen, wo es irgendwie hätte ätzend ausgehen können oder so. Es ist eher so, dass ich irgendwo reinkomme und frage, ey, kann ich, kann ich hier mal kurz meinen Hund anbinden und auf Klo gehen und dann sagen die, und das Restaurant hat noch zu und dann sagen die, ja, eigentlich nur für HSV-Fans, ne? Aber ich mache mal eine Ausnahme.
Okay. Aber es war ja damals, muss ja eine geile Zeit gewesen sein. Also jetzt nicht nur in der Double-Saison, sondern auch die Jahre danach, wo Werder ja Champions League gespielt hat. 2-6 hat Werder am letzten Spieltag in Hamburg gewonnen, HSV noch überholt. 2-9 diese Derby-Wochen da. Also es muss ja als Werder-Fan in Hamburg mega gewesen sein.
Ich war bei dem Spiel da. Ich war beim Papierkugelspiel im Stadion.
2-9.
Das war der Hammer, 2-9. Das war so geil. Ich hatte nur den beschissensten Platz, den es im ganzen Volksparkstadion gibt. Natürlich geben die den Gästen immer nur ungeile Karten. Hm. Das war original der hinterste, letzteste Kackplatz hinter so einer Betonsäule. Aber trotzdem habe ich die Papierkugel, zumindest das, was sie verursacht hat, gesehen. Und es war sehr lustig.
Ja, der Gästeblock ist ja direkt da in dieser Ecke. Ne? So,
genau.
Da ist das Tor ja auch gefallen. Gibt es in den letzten, du bist seit über 40 Jahren Werder-Fan, gibt es in dieser Zeit ein Moment, der für dich der allergrößte war?
Das ist schwer, weil eigentlich die Momente, wo man wirklich dabei ist, dann am Ende ein bisschen krasser noch sind als die, die man irgendwo an einem Gerät miterlebt. Also ich war bei dem Aufstiegsspiel dabei. Das war einfach der Knaller.
Gegen Regensburg war das.
Ich weiß noch nicht mehr.
Ja, jetzt vor 3 Jahren.
Genau, Regensburg kommt hin. Ja. Und das war einfach geil.
Ich finde, das Spiel war übrigens, also ich war auch bei dem Spiel damals, als Werder die Meisterschale bekommen hat, 2-4 im Stadion. Und das hat sich ähnlich angefühlt. Es war diese Vorfreude auf was ganz Großes.
Und man weiß es vorher auch, genau, man ist sich vorher schon relativ sicher.
Genau. Ja. Alle waren in grün-weiß und es war einfach eine unfassbare Partystimmung. Von Anfang an so.
Ja.
Das war damals ganz ähnlich.
Ja. Aber selbst Momente vor dem Fernseher, zum Beispiel live, ich weiß noch nicht mal mehr den Gegner gerade, aber das war das Tor von Uja und Pizarro, was uns drin gehalten
gegen
hat.
Frankfurt.
War es gegen Frankfurt?
2016.
Das war auch so ein geiler Moment. Ich weiß noch, ich habe das Spiel alleine irgendwo live geguckt und habe so laut geschrien und bin durchgedreht.
Das war wahrscheinlich einer der lautesten Momente des Weserstadions.
Ja, also war das in Bremen?
Ja, das war letztes Spiel doch in Bremen.
Das war der Hammer.
Ja. Lass uns mal über Thomas Schaaf sprechen, den Doublemacher.
Der wäre auch in meiner Top 5, wenn man auch Trainer reintun könnte.
Gemeinsam mit Klaus Allofs hat er diese Mannschaft geformt. Das ist ja einer, den du über alles schätzt, ne?
Ja. Der Typ ist für mich Werder einfach von allem her, weil er, da wird nicht viel gesabbelt. Da wird dann aber auch gemacht. Und da ist aber trotzdem, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick nicht so erkennt, ganz viel Humor, Leidenschaft und Euphorie. Und gut, die Euphorie, die kriegt man ja nicht immer so mit bei ihm. Aber ich weiß nicht, ich finde, der ist einfach ein unfassbar guter Typ. Und der hat einfach super krasse Dinge geleistet und gemacht, die ich gar nicht so analytisch erklären kann, weil ich da gar keine Ahnung von habe und das aber auch ganz gut finde, dass ich da nicht so eine Ahnung von habe, von all diesen ganzen Taktiksachen. Mhm. Ich bin da überhaupt gar kein Fan von. Das wäre mir viel zu verkopft, wenn ich so ein Spiel gucken würde, glaube ich auch. Deshalb bin ich froh, ich habe das immer auch weggelassen, absichtlich, damit ich da überhaupt nicht wie so ein Regisseur, der keinen Film mehr guckt. Ich habe mir das bei der Musik auch bewahrt, das war mir ganz wichtig. Das wäre das Schlimmste für mich, wenn ich Musik analytisch hören würde. Ich kenne so Kumpels, die so sind, die einen die ganze Zeit im Club auch vollsabbeln und einem was, die Musik da analysieren.
Das ist so schade, ne?
Das ist so schade. Man kann das gar nicht mehr einfach so unvermittelt aufnehmen und sich daran erfreuen. Und das das liebe ich beim Fußball, dass das so ist. Und wenn ich jetzt voll der Taktikfuchs wäre und mich da voll auskennen würde, dann könnte ich das alles nicht so gucken.
Ist Thomas Schaaf für dich der größte Werderaner?
Ja, ich würde schon sagen, ja. Weil er natürlich, weil er immer da war, ne? Weil er von da kommt, weil er dann da geblieben ist, weil er dann das da erreicht hat und ich weiß nicht, war nach Frankfurt noch mal irgendwas anderes eigentlich?
Hannover, glaube ich, noch, ne?
Ja?
Ja, das war alles nicht so erfolgreich.
Nee. Und es ist auch so völlig so egal.
Ja. Also, ja, und Werder halt nochmal, ne? Er ist ja quasi auch der Abstiegstrainer, wenn man ganz gemein sein will. Er ist ja damals am letzten Spiel.
Da kann er ja nichts für, er hätte nur sagen sollen, nee Leute, das mache ich nicht.
Ja, ja, aber er hat ja auch in deinem Video eine wichtige Rolle gespielt von grün-weiße Liebe über dieses Konfetti.
Ja.
Aber mit seinem typischen Gesichtsausdruck.
Genau,
also eigentlich
das
total
war
regungslos,
genau die Idee dahinter. Ja. Das war das, was ich eingangs meinte. Die Euphorie, die man jetzt vielleicht auch nicht so als erstes wahrnimmt bei ihm. Aber das brodelte alles.
Ja.
Und ich wollte das mit dieser Szene einmal bebildern.
Apropos grün-weiße Liebe, du gehst auf Tour. Mhm. Spielst du das eigentlich überall oder ist das nur
in Bremen? Natürlich nicht. den Song spiele ich nur in Bremen.
Ja.
In Bremerhaven spiele ich ihn auch.
Ja.
Da habe ich ihn sogar auch schon gespielt. Da habe ich ihn das erste Mal gespielt.
Und in Oldenburg könntest du ihn auch spielen?
Ich glaube schon. Ich würde dann aber vorher fragen. Ja. Weißt du? Also da muss schon sein, weil es ist sonst sehr übergriffig.
Ja, stimmt ein bisschen, ja. Ja, und es löst ja auch was Emotionales aus. Also es ist ein schönes Lied, aber funktioniert eigentlich nur, wenn du wirklich weißt, worum es geht. So, ne?
Ja, genau.
Es ist aber auch auf deinem Best-of-Album, also zumindest auf der mit den 2 CDs.
Ja.
Also da darf schon jeder dran teilhaben. Dann.
Genau, das ist so sozusagen bei... Ja, unbedingt. Ich meine, das bin ja auch ich trotzdem. Und das ist ja auch... Musik von mir oder von uns und vom Herz her. Und das ist ja keine Auftragsarbeit oder irgendwie sowas. Deshalb gehört das für mich schon dann auch dazu. Wie gesagt, auf dem Best-of-Album, was ich mit den, keine Ahnung, wo die besten Features und Raritäten und Sonderlinge versammelt sind.
Ja. Ich habe gesehen, du gehst Anfang Juli bist du in München. Also gut 20 Jahre nach dem großen Meisterstück von Werder. Hast du noch eine Erinnerung? Also weißt du, wo du warst, als Werder Meister geworden ist?
Nee, das ist genau das, was ich meine. Ich weiß noch, wo ich war, als Griechenland Europameister geworden ist. Aber einen Monat vorher, als Werder Meister geworden ist, weiß ich nicht mehr, wo ich da war.
Ja. Jan, es hat Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
Gerne.
Ist auch kein Problem. Die Folge am 8. Mai wird natürlich besonders und besonders lang. Da sind wir alle gemeinsam nochmal im Münchner Olympiastadion. Und kommende Woche funkelt es hier.
Hallo, hier ist Roland Tölten. In der nächsten Folge erzählen wir euch mal, wo die Meisterschale und der DFB-Pokal eigentlich herkommen.
Ja, die beiden Schönheiten kommen nämlich aus Bremen. Da sind wir ab kommenden Mittwoch. Dann erscheint die neue Folge vom Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Natürlich in der ARD-Audiothek. Ich bin Moritz Kasserlet vom NDR und ich mache diesen Sportschau-Podcast gemeinsam mit Felix Gerhardt von Radio Bremen. Martin Seidemann ist unser Redakteur, Karin Huxdorf und Manfred Faust haben diese Folge produziert.